Hallo liebe Nerd-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu eurer aktuellen Folge gemeinsam mit dem lieben Patrick und mit mir gleich vorweg. Ich kämpfe noch ein bisschen mit einer Erkältung. Ich hoffe, man hört keine Huster in der Aufnahme. Ich versuche mich immer durchgehend zu muten, sollte es passieren, wenn ein Huster euch aus dem Schlaf reißen sollte, während unsere Stimmen euch dann besäuseln. Dann tut es mir jetzt schon leid. Aber zu besäuseln, du könntest ein bisschen Besäuselung brauchen, habe ich gehört. Stressig gerade, Stimme auch am Entgehen.
Ja, oder Körper am Entgehen, sagen wir es mal eher so.
Körper, oh, noch
ja,
schlimmer.
Ja, es ist halt wirklich, sagen wir es einfach mal so. Ich dachte mir so zu den Feiertagen, hey, cool, viele Kunden wollen was buchen, machst du mal. Und dann kommen halt viele Sachen zueinander, gerade organisatorisch, auch mit meinen Cuttern, wo dann einer jetzt krank geworden ist und meine Stimme geht auch langsam zur Neige und dann kommen natürlich noch neue Spiele-Releases wie Metroid, dass ich heute noch streamen werde. Dann gibt es Samstag einen 12-Stunden Pokémon-Stream, juhu. Irgendwie versuche ich das gerade unter einem Hut zu bringen. Klappt so semi.
Der Trick ist, du brauchst einfach mehr Stunden pro Tag, dann geht es schon.
Nee, ich brauche mehr, also Stunden pro Tag, ich glaube, damit komme ich tatsächlich gerade gut hin. Aber man merkt so langsam, also ich habe so einen Indikator, ich habe ja so einen Tinnitus, weißt du? Und wenn der lauter wird, dann weißt du schon, okay, Stresslevel ist gerade am Peak, sage ich mal. Und das ist immer ein ganz gutes Mittel, um zu wissen, eigentlich müsste jetzt Schluss sein. Das Ding ist, ich habe halt in dem Fall, ich beschwere mich ja nicht, dass ich was zu tun habe, ja, und dass ich irgendwie meinen Unterhalt verdiene, aber am Ende, sage ich mal, ist es schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, ey, am Anfang, das macht alles easy, aber dann rechnest du halt immer nicht mit deinem eigenen Körper, dann noch mit den zusätzlichen externen Faktoren. Und Kunden, die dann sagen, hey, hast du Bock auf die Kooperation, so Mitte November, ja, und dann sagen sie heute, hey, kannst du in 2 Tagen das erste Video dazu abliefern, hier hast du das Skript, also die Vorgaben, die du brauchst. Und dann denkst du dir manchmal so, okay, du bist auch froh, wenn Dezember wieder vorbei ist, einfach.
Ne? Also, alle müssen ihr Geld verpulvern, alle Firmen müssen jetzt noch die Restbudgets rausballern.
Richtig, genau. Ich meine, wie gesagt, ist eine gute Zeit, um auch ein bisschen Geld zu verdienen, aber ich sag's mal so, das geht schon sehr auf den physischen Zustand des Körpers, sag ich mal. Und und das merke ich jetzt als nächsten Punkt an der Stimme. Das Ding ist, wie gesagt, ich muss heute Abend noch den Stream machen und ich muss noch 3 Clips aufnehmen. Und irgendwann würde ich mich gerne vor dem Stream noch ausruhen. Ich sehe das aber gerade so ganz weit wegschwimmen. Deswegen, ich freue mich immer auf die Podcasts, weil die sind eher so ein bisschen runterkommen, weißt du? Man quatscht ein bisschen über Sachen und freut sich dann auch so ein bisschen, ne? Also das ist nochmal eine schöne Abwechslung, ja.
Ja, wir wollen euch auch gar nicht zu sehr mit unseren Wehwehchen jetzt hier zujammern. Tatsächlich, wir haben vorher über Budgets gesprochen und über Geld raushauen. Darum soll es heute auch gehen. Also die Idee kam ja von dir, Patrick. Hm. Du hast ja gemeint, es ist Black Friday, wollen wir was über Deals erzählen vielleicht, aber ich dachte mir, dann ist es so gedatet.
Ja.
Also, dass man halt das, und vielleicht auch schon nicht mehr aktuell, wenn es erscheint, lass uns doch einfach mal 10 für unter 10 machen. Das heißt, wir haben jetzt 10 Spiele für euch rausgesucht, die ihr für unter 10 Euro bekommt. Und ich weiß nicht ganz, wie sehr du dich an meine kleinen Vorgaben halten konntest, die ich mir gesetzt habe. Ich habe halt eben gesagt, möglichst keine Early Access Games, also Full Releases nur, und keine Free-to-Play oder Free-to-Start-Games. Also wirklich Spiele, wo du halt dann nicht weiter reinbuttern musst eventuell.
Richtig, genau. Und da sage ich mal gleich, da habe ich gleich ein bisschen den Berliner gemacht, sage ich mal. Aber ich war da so ein bisschen offener in der Auswahl der Spiele, wo ich dann aber auch sagen kann, der Podcast, der altert dann halt nicht wie Milch. Weil es gibt halt so ein paar Sachen, die ich rausgesucht habe, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt schon so lange innerhalb dieser Bedingungen, dass ich sage, das kann man schon dann auch empfehlen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, überrasch mich doch einfach mal mit einem ersten kleinen Spiel.
Ei, also ich habe vor allem versucht, möglichst viele Genres abzudecken, dass man vielleicht für jeden was dabei ist. Und das erste ist eins meiner absoluten Lieblings, so ich habe mal so ein paar Minuten Zeitspiele. Mhm. Aus den paar Minuten können auch Stunden werden, je nachdem. Und das Spiel heißt Islanders. Also okay. Wir werden euch auch alle Spiele unten verlinken, in den Shownotes und alles. Mhm. Islanders ist ein Spiel, das gibt es für die für Steam und Konsolen für 4,99 €. Und es ist im Grunde wie ein City-Builder. Das heißt, du hast eine kleine Insel und musst dort Gebäude hinbauen. Und wie es funktioniert ist, du kriegst eine Hand aus zufälligen Gebäuden. Und wenn du die baust, kriegst du Punkte. Mhm. Und dein Ziel ist es, mit dieser Hand aus Gebäuden die eine gewisse Grenze an Punkten zu erreichen, um dann mehr Karten zu bekommen. Zum Beispiel ist dann so, wenn du sagst, jedes Wohnhaus, das neben einem Wohnhaus steht, gibt 2 Punkte zum Beispiel. Mhm. Und dann versuchst du halt, die korrekt zu bauen. Dann bekommst du vielleicht Holzfäller. Die müssen in der Nähe von Bäumen stehen. Dann die Sägewerke, die müssen in der Nähe von Holzfällern stehen. Und es geht dann so weit, dass auch dann Sachen kommen wie, aber wenn Wohnhäuser zu nah am Holzfäller stehen, dann geben die Minuspunkte, weil sie eben dann genervt sind. Das heißt, du musst immer überlegen, okay, wo baue ich was hin? Wie kann ich meine Karten ausnutzen, damit ich mehr bekomme? Und das ist auch dann so, dass wenn du eine neue Kartenhand bekommst, darfst du entscheiden, möchte ich jetzt Karten haben, die auf Fischerei gehen oder die eben zum Beispiel auf Bergbau gehen. Mhm. Und so ist jede Runde neu und interessant. Es ist super chill. Es ist so, hat so ein bisschen cozy Vibes, hat einen sehr coolen Style. Und das ist halt so ein Spiel, wenn man nicht Bock oder Zeit auf so ein richtiges volles City-Building-Game hat, dann ist es perfekt. Also es hat so eine Mischung aus Puzzler und City-Builder und gibt es, wie gesagt, auf allen Systemen. Früher, glaube ich, nur PC und 4,99 € ist halt ein Schnapper. Das ist vor allem oft im Sale. Und dann kriegst du das auch manchmal für so 2 € irgendwas.
Okay, wie wird das jetzt dann nochmal geschrieben? Also Islanders wird ja sicherlich nicht wie das Auge geschrieben.
Nee, wie die Insel. Ach, also Islanders. Islanders.
Ah.
Islanders.
Okay,
Islanders.
Okay.
Islanders.
Islanders. Okay. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich da so mal so meinen kleinen Einwurf machen darf, seitdem damals der große City Skylines 1 Hype war, ne, wo ja SimCity komplett untergegangen ist, weil EA sich einfach gedacht hat, hey, wir machen das mal komplett doof. Und City Skylines auf einmal kam, habe ich so den Eindruck, dieses City-Builder-Genre ist kräftig aufgekommen. Und jeder hat da so ein bisschen seine kleine Idee. Und ich gucke mir gerade jetzt diesen Trailer da an zu Islanders. Islanders, ja, wer es jetzt bei YouTube suchen will. Und das ist natürlich noch mal, das ist so ein City-Builder, der mich auch jucken würde. Warum? Wenn ich zum Beispiel so Sachen spiele wie Anno oder so. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen an Anno 117 an. Das macht mir am Anfang immer tierisch Spaß, so ein bisschen das Ganze hochzuziehen und zu sagen, meine Bewohner wachsen und so. Und dann irgendwann kommen wieder so 1000 Sachen, uns fehlt Essen, uns fehlt Nahrung und dann musst du noch eine zweite Insel irgendwie für Rohstoffe dann bereisen und so und dann bin ich immer schon so an dem Punkt, wo ich ein bisschen überfordert bin und
das geht mir auch ähnlich, ja? Also ich lieb's zwar, aber ich finde die ersten paar Stunden sind immer die mir bei einem City-Builder am meisten Spaß
genau,
machen.
Genau, und irgendwann wird's mir zu viel, dann wird's mir zu kleinteilig, dann gibt es halt so Warenketten, die du beachten musst und dann musst du so 50 Sachen auf einmal machen und wenn ich jetzt das Spiel so sehe, das sieht ja gar nicht so danach aus, ne? Also,
Nee.
Man scheint ja hier wirklich es von Insel zu Insel so ein bisschen.
Ja, also die Warenketten existieren in dem Fall nicht. Die Warenketten sind das, dass du eben überlegen musst, wo baue ich ein Gebäude hin, dass es mir die maximalen Punkte gibt. Weil wie gesagt, es gibt halt Pluspunkte für Gebäude, die synergieren in der Nähe und Minuspunkte für Gebäude, die halt nicht synergieren in der Nähe. Zum Beispiel, wenn du auch zum Beispiel ein Brauhaus hinstellst, das möchtest du eher zu den eher normalen Bürgern stellen, nicht zu den Snobs dann zum Beispiel. Die sind ja genervt. Und also sehr cool. Ich kann es euch empfehlen, das ist ein mega gutes Game.
Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, sage ich mal. Es gibt auch so ein Spiel, was ich vor kurzem mal gespielt habe und wo ich dachte, was soll das denn? Also ich habe das so angefangen, weil ich dachte, das wäre auch so ein, ein City-Builder, ne? Aber das Ding nennt sich Townscaper, kostet ebenfalls 5.
Oh, mega, ja.
5 €, genau. Das kannst du mir gleich mal erklären, weil ich habe ja nicht gesagt, also die Regel war ja nicht, dass wir nur Spiele raussuchen, die uns jetzt super gefallen, sondern wo vielleicht auch der Gegenüber so ein bisschen erklären kann. Weil Townscaper habe ich angefangen Und hab dann gesagt, ja, und was mache ich jetzt hier? Also das war mir dann schon wieder zu simpel. Mhm. Also ich hab dann halt Gebäude gebaut und übereinander gestapelt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn der Sinn hinter diesem Spiel? Aber
Townscaper ist ein reines Dioramamacher-Game im Endeffekt, ja.
Okay, also und da ist es dann halt so, ich habe das Spiel, glaube ich, im Game Pass damals angespielt, weil es da einfach mit drin war. Ne? Ich habe mir gesagt, ey, ich suche mir jetzt mal ein paar Games raus, weil wir haben in unserer zweiten Wohnung, in unserer zweiten Wohnung, das klingt völlig abgehoben, aber meine Freundin wohnt ja in der Schweiz und da steht halt die Xbox One noch und da habe ich einfach mal explizit nach Spielen gesucht, die nativ auf der Konsole auch laufen, weil ich sag's mal so, ich bin dem Cloud-Gaming halt nicht mehr so abgeneigt, wie es mal war, aber sobald das Ding über WLAN läuft, hast du halt immer noch Latenzen drin und sowas alles, du musst das halt schon über Netzwerkkabel machen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, was läuft noch nativ auf der Xbox One S? Und da war Townscaper mit bei. Dann habe ich das angefangen und habe dann einfach Gebäude neben Gebäude gestellt und ich dachte mir so, aber was ist jetzt der Sinn? Also gibt es ein Ziel? Ich habe da nicht so richtig durchgesehen. Es kostet
Problem,
halt 5,99 Euro und deswegen habe ich gesagt, ich nehme es jetzt mal rein und der Matthias hat doch bestimmt eine Ahnung davon.
Ja, Ahnung ist falsch, aber es ist ein Spiel oder eine Anwendung, sagen wir mal so, die nicht vielleicht für jeden ist. Townscaper ist halt, wie wenn du halt, ja, wenn du Bausteine baust, weißt du, also du hast kein Stil, du möchtest einfach was Schönes, Ästhetisches für dich erschaffen. Und das ist das Einzige, was das Spiel macht. Es gibt mittlerweile noch mehr Spiele, die in diese Richtung gehen, auch wo man richtig, also mit, auch mit richtig krassen Unreal Engine Dioramen, die man bauen kann. Wie du sagst, es ist ein Ding, da muss man sich bewusst sein, es bietet es keine Herausforderung, es bietet nicht irgendwie ein Ziel. Es ist wirklich rein, ich male im Endeffekt, man malt ja fast schon, hier meine Stadt in dieses Wasser und zieht Gebäude hoch und sieht, wie sich dann das zusammenwebt und alles. Ja, ich kann dir zustimmen auf jeden Fall damit, dass eben es, ja, dass das Spielerische könnte Leuten fehlen, aber ich finde, es ist trotzdem eine gute Empfehlung, dass man sich anschauen kann, vor allem, wenn es halt irgendwie im Game Pass ist, schaut man halt mal rein und holt sich dann vielleicht.
Es ist halt so ein Punkt, ich dachte, es gibt halt irgendwas an Ziel, weißt du, und da habe ich dann gedacht, so, irgendwie ist es cool, aber, und ich finde, das ist halt auch was Schönes für einen Weihnachtsabend oder so, da beschäftigt man sich dann halt mal eine Stunde oder zwei mit. Und
es ist super für Kids, muss man ganz ehrlich sagen, also.
Okay.
Also für Kinder, guck mal, du kannst da hinsetzen, dann können sie ein bisschen da malen, hat ist keine Gewalt, gar nichts, ist doch auch nett, mal, theoretisch.
Ja, ich merke das schon. Aber jedenfalls auch so ein Titel für 5,99 €. Da sind wir jetzt mit zwei Titeln gerade bei 11 Euro. Das ist ja schon mal was für alle Leute, die zum Beispiel ihr Budget vielleicht schon für Weihnachtsgeschenke investiert haben oder so. Das ist halt so der Punkt, wo ich mir dachte, den muss ich doch hier mal anbringen, weil du kennst ja auch Spiele mit Pferdemädchen.
Kostenlos. nicht eligible für diese Liste.
genau. Aber ja, was hast du denn noch Schönes mitgebracht?
Das nächste ist ein Plattformer, ein 3D-Plattformer im Stil von so alten Jump'n'Runs. Ist nicht direkt Mario 64, eher vielleicht sowas wie Sonic Adventure. Das Spiel heißt Lunistus. Und hat einen sehr coolen Artstyle. Das ist so japanisch angehaucht, aber die ganze Optik richtet sich danach, als wäre es ein altes PS1-Spiel oder Sega-Saturn-Spiel. Und es wurde entwickelt von einer Streamerin, die heißt Deke.
Okay.
Mit der habe ich früher auch viel gestreamt zusammen. Und es war so ein Projekt von ihr, wo sie gesagt hat, sie versucht, in einem Monat ein Spiel zu entwickeln. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, aber was dabei herauskam, ist Lunistus. Und gibt es für 4,99 € auf Steam und Switch. Und das ist so ein richtiges Game, wenn man so Speedrun-affin ist, dann macht es richtig Spaß, weil Speedrunner wurden da im Hinterkopf behalten. Es gibt viele coole Techniken, um halt Abkürzungen zu nehmen. Wenn man sich denkt, kann ich diesen Sprung vielleicht nehmen, um halt irgendwie das zu skippen, geht's wahrscheinlich. Man muss halt nur gut sein. Und es macht richtig, richtig Spaß. Also es hat viel Tempo, diesen sehr cuten Style, der auch in meinen Augen sich sehr abhebt von anderen Plattformern. Und ist halt nicht so ein Collector von. Weißt du, hast halt Stage, kannst auch da gut dann häppchenweise spielen und das finde ich auch mal ganz geil, weißt, wenn du halt nicht diese massiv großen Games hast dann.
So, und jetzt komme ich wieder zu der Frage, wie wird das geschrieben?
Lunistiz wird geschrieben, Lunistize mit C. Lunistiz.
Lunistiz, ah, okay, gibt's auch für die Switch, sehe ich hier gerade.
Genau, auch 4,99, wie gesagt.
Okay,
ja.
Weil, oh, die Grafik ist aber, so ein bisschen angelehnt an PlayStation, naja, 1.
Wie ich gesagt habe, genau.
Genau.
Und Saturn.
Ah, und Saturn, genau. Ah, ja. Okay, warte mal. Wie hieß denn dieses Game, was vor kurzem rauskam, das auch dieses Prinzip hat, dass du möglichst schnell dich durch diese Level bewegen musst? Das fällt mir gerade nicht ein.
Metroid Prime 4.
Nein, außerdem kostet das 60 Euro. Nee, aber ich hab das ganz viel bei Densen gesehen. Das war auch so ein, Game, was im Grunde genommen diesen Drive.
Das mit dem Wind?
Bitte?
Meinst du Haste vielleicht? Nee. Wo du so von hinten, also du siehst einen Charakter von hinten und du fliegst förmlich durch so Hügellandschaften?
Nee. Das habe ich nicht gemeint. Aber das ist sehr bunt, sehr quietschig und mir fällt es gerade nicht ein. Da brauchen wir, aber jedenfalls, so eine Games gibt es ja öfter und ich finde diese Spiele, die dann quasi diesen Drive erzeugen, sage ich mal, die extra darauf programmiert sind, dass du dich schnell und flüssig durch die Level bewegst, obwohl das eigentliche Spiel gar nicht so den Eindruck macht, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend. Ist mir aber ehrlich gesagt zu stressig. Weil ich mache das super gerne. Ich spiele auch Kaizo sehr gerne und so. Und da kommt es ja auch sehr auf den Drive an bei Super Mario World, Kaizo. Aber mein Kurzzeitgedächtnis sagt dann irgendwann, du, die eine Stelle, die vergisst du jetzt immer 50 Mal. Und das hält mich immer so ein bisschen zurück von den Dingern. Was hast du gesagt, kostet das?
4,99.
Ja, wir sind gerade mal bei 16 Euro. Das ist ja krass. Also noch weit unter dem Release-Preis von zum Beispiel Silksong. Naja, aber jetzt werden wir den auf jeden Fall reißen. Und jetzt kommen wir mal von richtig viel Speedrun weg zu eher etwas Entspannterem. Und zwar A Short Hike.
Oh, yes. Kenn ich auch.
Ja, natürlich kennst du das. Short Hike habe ich damals tatsächlich auch das erste Mal im Game Pass gespielt, kostet aber auch nur 7,99 Euro. Und Short Hike, ja, also man kann es eigentlich auch schon fast so ein bisschen PlayStation-Stilartig sehen. Klar, die Effekte, das wäre ein bisschen zu viel für eine PlayStation 1. Aber es sieht schon verdammt interessant aus, alleine weil mich isometrische Games einfach faszinieren. Und in A Short Hike spielt man einen Vogel, mit dem kann man auch kurze Strecken fliegen und erlebt dann so ein kleines Abenteuer, wo man auch andere Charaktere trifft und sich mit denen unterhält. Ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt und ich weiß gar nicht mehr warum. Wahrscheinlich, weil wieder irgendwas dazwischen kam, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich damit 1-2 Stunden damals verbracht habe. Und das Spiel ist jetzt auch nicht so super lang. Ich glaube, das hat man so in 3-4 Stunden durch, wenn es...
Ja, das kommt hin.
Wenn es gut läuft. Und aber diese Isometrie-Games, die faszinieren mich denn doch immer wieder. Also alleine der Stil, weil ich da einfach an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, das verbindet mich irgendwie so ein bisschen mit meinen Kindheitstagen, weil viele Spiele, die eine dritte Dimension darstellen wollten, aber natürlich technisch eingeschränkt waren, die haben halt auf diese Isometrie-Perspektive gesetzt, weil es damit halt möglich war, noch mehr Tiefe zu erzeugen, ohne dass man zu viele Hardware-Ressourcen verbraucht. Und Short Hike ist im Grunde genommen so ein kleines Adventure, wo man die verschiedensten Charaktere antrifft und auch mit denen reden muss und natürlich auch ein paar Aufgaben erledigt. Aber ich merke schon, du hast das durchgespielt?
Ich habe es durchgespielt, sogar nicht nur das, ich war so begeistert davon und ich habe auch hier, lustig, dass du es eben als Non-Speedrun-Example nimmst, ich habe dann so viel Optimierung gesehen, sofort beim ersten Durchspielen, dass ich direkt danach on-stream einen Speedrun versucht habe von dem Game. Also in dem Spiel sammelt ihr so Federn und könnt damit dann höher klettern im Endeffekt, weil ihr müsst halt den Gipfel von diesem Berg erreichen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, wie kann ich das optimieren? Wo kann ich da Federn sparen? Mhm. Wo kann ich mich hochglitschen und so? Es war, aber es ist, die Grafik habe ich immer bezeichnet als so ein bisschen, es wirkt wie ein 3D-Spiel auf dem Nintendo DS. Also auf dem ersten DS, so finde ich, sieht das aus.
Ja, stimmt. Aber dafür ist denn die Auflösung auch wieder ein Stück zu hoch.
Natürlich, natürlich. Aber ich vom Feeling her meine ich
jetzt
so.
Das stimmt, ja, da hast du recht, ja. Ja, ja, klar, es wirkt auf jeden Fall wesentlich moderner. Bloß sobald ich anfange, Pixel zu sehen, bin ich immer bei der PlayStation 1, warum auch immer. Aber auch einfach, weil ich mit dem DS und mit dem 3DS nicht so viel zu tun hatte. Es lag aber auch einfach daran, dass ich nicht so der Handheld-Spieler bin. Ich merke das halt immer mal wieder. Ich hatte ja auch zum Beispiel den Analog Pocket und den habe ich dann irgendwann wieder verkauft, weil bei mir lag er nur rum.
Oh, krass, ne? Den liebe ich.
Und wenn ich Handheld spiele, dann müssen die Spiele halt schon kompatibel mit einem Konsolenerlebnis sein, also wie zum Beispiel jetzt auf der Nintendo Switch 2 oder ähnliches.
Verstehe.
Und deswegen.
Du willst die Option haben, es auf einem großen Bildschirm spielen zu können.
Ja, genau. Und auch einfach die Option haben, die großen Spiele spielen zu können. Es ist ganz selten, dass ich wirklich mal in einem Handheld-Game versunken bin. Das war zum Beispiel bei Zelda, wie ist das mit dem Zug?
Spirit Tracks,
genau. Da war es zum Beispiel der Fall. Zugegebenermaßen auf einer R4-Karte. Leider auch, und da hat dann das Karma mich getroffen mit einer ziemlich billigen SD-Karte und dann war irgendwann der Speicherstand weg, kurz vorm Ziel. Da habe ich dann gesagt, okay, habe ich wohl nicht anders verdient und deswegen habe ich es dann irgendwann
dann halt
nachgekauft.
Nicht.
Ne? Aber das sind so die ganz wenigen Games, die ich dann wirklich mal auf dem Handheld gespielt habe und natürlich als Kind auf dem Gameboy. Aber ansonsten bin ich da immer mit den größeren Erlebnissen. Und deswegen habe ich jetzt auch, nur nebenbei erwähnt, den Analog 3D hier stehen. Da mache ich gerade das Review zu.
Ja, perfekt.
Ja, und der ist ziemlich geil. Aber ja, das nur als kleine Anekdote nebenbei. Short Hike, 7,99 € ist hier auf jeden Fall mit im Pool. Und dann haben wir jetzt, was habe ich vorhin gesagt, 16 €. Dann haben wir jetzt 24 €. Genau.
Ja, mein nächstes Game ist ein Schnapper. Ja. Es ist ein Rhythmusspiel. es heißt Muse Dash, also wie die Muse und der Dash. Mhm. Und es gibt es für 3,49 € auf Steam oder für 2,99 € im Google Play Store. Mhm. Auf der Nintendo Switch kostet es 30 €. Mhm. Das liegt daran, das Spiel hat ein DLC-Pack im Endeffekt, der... Also sie haben ihr DLC umgestellt, dass man ein sozusagen dieses Pack kauft und dann kriegt man immer jeglichen zusätzlichen Inhalt für immer. Das heißt, wenn sie was Neues rausbringen, kriegt man das dazu. Mhm. Punkt. Das ist halt wie eine Dauerkarte. Mhm. Und anscheinend ist es so, dass bei Nintendo rechtlich dürfen sie das so nicht anbieten im Store als Extra-Content. Aha. Also mussten sie es eben mit dem Spiel bundeln. Und darum kostet auf der Switch 30 und auf das Originalspiel kostet 3,49 € auf Steam zum Beispiel und 2,99 € auf dem Handy. Und es ist ein bisschen wie Taiko no Tatsujin, das ist dieses Trommelspiel, wo man so mit so auf einer großen Trommel haut. Man spielt das Spiel mit nur zwei Knöpfen. Man hat eben so einen Charakter, der bewegt sich von links nach rechts und man kann entweder die Noten oben hauen oder unten hauen oder beide gleichzeitig. Aber und man muss aber sagen, das Spiel ist sehr Anime, also die Charaktere sind super Anime-Waifus, keine Ahnung, gibt auch so ein paar Höschen zu sehen, wenn also es ist auch schon grenzwertig in manchen Fällen, so dass einen auch rausnimmt, man erwartet es nicht von diesem Spiel, aber es ist überraschend horny an manchen Stellen, aber abgesehen davon ist Muse Dash ein sehr cooles Singleplayer-Rhythmusspiel, wenn man das mag. Also diese Art von Spiel, so Rhythmusspiele, Musikspiele, das kann ich dann sehr empfehlen. Selbst ohne den DLC-Pack gibt es da einiges an Musik. Ja. Es ist halt so J-Mucke, weißt du, so ein bisschen J-Techno, J-Pop, Korean Music Und wenn man natürlich die Musik nicht mag, ist es nicht für einen, klar. Mhm. Aber ich finde, für den Preis kann man da absolut nichts falsch machen, wenn man in dem Genre irgendwie Fuß gefasst hat.
Ja, also ich bin ja da komplett raus bei solchen Spielen, weil ich einfach, ich habe schon Rhythmus irgendwie und ich beweise das ja auch immer in diesen Sportkursen. Aber bei Videospielen kriege ich das irgendwie nicht hin. Vor allem, weil mein Gehirn im Hintergrund immer denkt, Alter, da ist doch irgendwas asynchron mit deinem Fernseher eingestellt oder so. Weiß auch nicht. Und dann steigere ich mich da irgendwann rein und sage so, nee, das liegt jetzt nicht an mir, das liegt an der Asynchronität und dann bin ich dann irgendwann dann wieder raus. Das ist halt so ein bisschen doof, aber ich komme da auch nicht drüber hinaus. Ne? Also das ist ja schon, ich würde sagen, sehr spitz, oder? Also oder gibt es da mittlerweile so eine große Szene, die ich gar nicht kenne? Vielleicht bin ich da ja auch komplett.
Rhythmusspiele sind groß, also vor allem im asiatischen Raum sind Rhythmusspiele sehr groß. Es ist ja auch eins der einzigen Genres, die in Japan in Arcades noch richtig gut funktionieren und wo neue Sachen erscheinen. Aber ja, Rhythmusspiele haben schon eine große Szene. Es gibt auch ein witziges, kam raus, das ist leider ein bisschen zu teuer gewesen für die Liste, das heißt Trombone Champ. Das im Grunde wie Guitar Hero ist, nur dass du halt eine Posaune spielst und das ist halt super schräg. Ja. Also das gibt's schon einiges.
Okay.
Aber vielleicht hast du was Massentauglicheres ja noch.
Ja, also es ist bei mir sehr aufbaumäßig, aber ich kann nur empfehlen Mini-Metro. Und ich weiß nicht, sagt dir das was?
Nee, ich gebe es gerade jetzt in Google ein, weil allein der Name klingt so, als würde es mich interessieren. Mini-Metro.
Ja, genau. Und Mini-Metro ist ein minimalistisches Aufbauspiel, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig. Also, man muss U-Bahn-Linien bauen, die du für eine wachsende Stadt planst. Aber das ist halt so runtergedampft, dass es aussieht wie diese Streckenkarten in, weiß ich nicht,
in
der U-Bahn oder so.
Wenn man in der U-Bahn steht, genau. Aus wie so eine Streckenkarte. Genau. Super minimalistisch gehalten, also sehr cool vom Style.
Ja, ja, man sieht so bunte Linien zwischen den verschiedenen Stationen, also so wie es halt auf so einer Karte aussucht. Und da versucht man Staus zu vermeiden und das packt sich halt in relativ kurze Runden. Und das basiert halt darauf, dass du noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde machst. Und wenn du dich da einmal reingearbeitet hast, dann ist es eine ziemlich geile Sache, weil das ist so perfekt für kurze Sessions zwischen Familienbesuchen, Festessen und so weiter. Also da kannst du einfach mal zwischendurch die Switch, dein Smartphone oder ähnliches auskramen und kannst das Ding zocken. Und jetzt kommt's, also wir sind hier weit unter 10 Euro wieder. Mini-Metro kostet laut meiner letzten Recherche 4,99 Euro. Auf dem PC ist es ein bisschen teurer, 9,99 Euro. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es aktuell wieder ein bisschen günstiger ist, aber wir sind da auf jeden Fall unter den 10 Euro. Und Mini-Metro kann ich nur empfehlen für alle Leute, die von einem Anno, was wir ja am Anfang schon betont haben, so ein bisschen überfordert sind. Weil das ist wirklich nur strategisch optimieren, immer so ein bisschen managen und so weiter. Und ich fand dieses, also ich habe es damals ein paar Runden gespielt auf der Switch und ich fand es einfach genial. Es gibt übrigens auch noch Mini Motor Race und beide kosten derzeit 8,19 Euro. Also auch hier ist es was Ähnliches. Mini Motor Race ist dann halt bloß die Stadtvariante, sieht ein bisschen anders aus als Mini Metro. Aber ich glaube, damals haben die Hersteller halt wirklich so einen Nerv getroffen, weil sie halt diesen Stil von diesen U-Bahn-Karten eingefangen haben. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Mini Motor Race ist dann grafisch ein bisschen komplexer. Man hat auch so eine ISO-3D-Perspektive, wo man noch ein bisschen optimieren kann, wenn man das denn will. Und ja, im Grunde genommen genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Und gerade diese cozy Aufbauspiele, wo du dir jetzt nicht zu viel im Kopf machen muss, ist ja eigentlich genau das Richtige, um da mal zu Weihnachten ein bisschen abzuschalten, finde ich.
Ja, ich finde das super geil. Also ich habe das, ich könnte schwören, ich habe das irgendwo mal kurz gesehen, aber wieder vergessen, weil es kommt mir bekannt vor vom Design. Und wahrscheinlich ist so eine Herausforderung, dass man halt dann gucken muss, wo man am besten noch die Kreuzung legt oder die Umsteigestellen wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, richtig, genau. Ne? Und du musst dann halt vermeiden, dass Züge beschädigt werden oder in Stau kommen oder. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Also das kann man oder sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja,
ja, geil. Mein nächstes Spiel ist nicht ganz so entspannend tatsächlich, sondern ich habe ein Fighting Game tatsächlich dabei. Mhm. Ich als großer Fan von Fighting Games habe eins gefunden, das ich früher sehr cool fand, bereits in der frühen Beta, und zwar Pocket Rumble. Das Game gibt es für die Switch für 9,99. Auf Steam war es genau gleich teuer, aber es ist dort aus irgendeinem Grund aktuell nicht verfügbar. Also es ist in meinem Land nicht verfügbar, aber ich habe es in meiner Library, keine Ahnung. Vielleicht ist da irgendwas mal gewesen, was irgendwie jetzt problematisch geworden ist, keine Ahnung. Aber auf der Switch gibt es noch und vielleicht auch auf anderen Konsolen, da bin ich mir nicht sicher. Wenn dann kostet auch nicht, auch unter einem Zehner ganz knapp. Und Pocket Rumble, was sehr cool ist, es ist sehr simpel gehalten und super einfach, ohne den Charme von einem Fighting Game einzubüßen. Das Spiel hat nur zwei Knöpfe, im Grunde leichter und starker Angriff. Ja. Und die ganzen Special Moves der Charaktere macht man ohne Bewegung, sondern zum Beispiel, indem man nach links unten oder rechts unten hält und dann einen von den beiden Buttons drückt. Und jeder Angriff, jeder Treffer macht genau einen Schaden. Jeder Charakter hat, glaube ich, so 10 Lebenspunkte. Und dadurch ist es möglich, relativ schnell, relativ strategisch zu spielen, auch wenn man gar keine Ahnung von Fighting Games hat. Weil A, man sieht sofort die Auswirkung von seinen Moves auf den Gegner. Ja. Man kann sehr leicht Moves eingeben. Und es gibt halt echt coole Charaktere. So Grappler, die Zombies sind, so ein Samurai, so ein Cowboy-Dude. Also sehr, sehr nice gemacht. Hat auch so einen alten Neo Geo-Style, so ein bisschen Retro-Handheld-Style von der Optik her. Und also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der sagt, er möchte vielleicht auch mal technisch Fighting Games verstehen, weil es dummt sich halt schon stark runter, gibt keine super langen Kombos und so. Und es ist halt dann nice, wenn man auch mit jemandem spielt, der halt auch nicht der Beste in dem Genre ist, aber darauf steht. Weil es gibt ja genug Leute, die sagen, sie möchten Fighting Games spielen, aber so ein Full-on-Fighting Game ist einfach zu komplex.
Ja, das ist halt auch eine interessante Tendenz, die wir heute aufmachen, denn alle unsere Games oder fast alle unsere Games haben insgesamt eine sehr einfache Spielmechanik, die auch darauf ausgelegt ist, einfach mal die Leute so ein bisschen länger schon zu halten, weil ein Fighting Game kannst du ja theoretisch unendlich spielen, die Aufbaugames Runde für Runde immer mal wieder. Und das ist halt so ein bisschen das Kernthema, ne, bei unseren Games heute, die wir hier so drauf haben. Aber jetzt will ich, jetzt will ich gerne mal was nennen, was vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da ein bisschen gegen die Regel, unsere selbst auferlegte Regel hier verstoßen habe, aber ich habe vorhin einfach mal so ein bisschen mein Spieleregal durchgeguckt und es ist eine meiner Favoritenserien, ja, und jetzt gehen wir ganz weit weg von dem Indie zu AAA.
Okay.
Aber eine meiner Lieblingsserien ist Uncharted. So, das ist meine, alle vier Teile habe ich gern gezockt, den DLC habe ich auch gezockt und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mir so gedacht, ich guck mal so ein bisschen meine Spielebibliothek hier durch und ich wusste noch, dass ich damals zum Beispiel Uncharted Legacy of Thieves Collection, das ist Uncharted 4 und der DLC für die PlayStation 5, habe ich für 14,99 gekostet. Das heißt, pro Spiel sind das 7,50 €.
Okay. Und das ist so, wie wenn Leute sagen so, ich koche jetzt eine Mahlzeit für 20 Cent und dann kosten die ganzen Zutaten trotzdem 10 Euro, aber wenn du halt dann irgendwie 1 Gramm Salz benutzt davon oder so.
Ja, aber ich kann noch einen draufsetzen, warte mal. Also das kostet immer noch 14,99 €. Ja? Also das sind immer noch die beiden Spiele. So, Und dann wurde mir vorgeschlagen, aus meinem Interesse, und jetzt kommen wir in den Punkt, zu dem ich eigentlich kommen wollte, weil ich habe mir gesagt, naja, irgendwas muss es da ja geben. UVP, aktueller UVP ist 10,20 Euro, kostet aber gerade 7,99 Euro, und zwar die Uncharted Collection Teil 1 bis 3. Da sind alle drei Spiele in der remasterten PlayStation 4-Fassung drauf für 7,99 Euro. Und wie gesagt, UVP ist 10,20 Euro. Ich bin 20 Cent drüber, ja. Aber ich sag's mal so, das kann man schon mal machen. Und Uncharted kann ich einfach nur empfehlen. Also, wer Bock auf Abenteuer hat. Ich meine, der erste Teil ist so ein bisschen, ja, kann man machen. Man merkt aber dem mittlerweile sein Alter an. Das Ding ist aber, dass die Spieler halt so eine durchgehende Story haben. Also, vielleicht guckt man sich nochmal eine Zusammenfassung vom ersten Teil an. Aber spätestens ab Uncharted 2 lohnen sich diese 7,99 Euro oder 10,20 Euro UVP.
Ist ein Banger-Game.
Auf jeden Fall. Und man bekommt halt, wie gesagt, Teil 1, 2 und 3 auf einer Disc gerade für 7,99 Euro. Und das ist natürlich eine Collection.
Schnapper.
Ja, wirklich. Also die sollte man sich reinziehen. Dann ist man nämlich knapp bei 2 Euro, lass mich überschlagen, 60 pro Game. Und das, auch wenn die Dinger natürlich schon ein bisschen älter sind, ich meine, Uncharted 1, 2 und 3 waren alles PS3-Games. Aber
ja, aber 2 und 3 sehen auch heute noch gut aus, finde ich. Ja. Also das kann man schon machen.
Ja, richtig, genau. Und das ist dann halt wirklich so ein Hammer. Und wenn man dann trotzdem noch mal die Legacy of Thieves Collection damit zunimmt, dann ist man mit knapp 28 Euro bei allen fünf Teilen für Uncharted. Und das ist ja halt unschlagbar, ist ja Wahnsinn.
Das sind pro Spiel auch so 10 Stunden Spielzeit, ja, weißt du? Ja, das sind dann auch dann 50 Stunden Spielzeit für das und vor allem halt auch High Quality. Jetzt ist es nicht irgendwie mega einzigartig oder so, aber es ist einfach super geiles Popcorn-Kino.
Ja, diese Games. Richtig, genau. Und da sind halt viele schöne Ideen dabei. Es ist professionell synchronisiert, egal in welcher Sprache du das spielst. Es ist einfach ein schönes Abenteuer und vor allem, was ich immer ganz wichtig finde, die Dinger sind gut lesbar. Ich sag immer, der Kantenmaler war da. Ja, also wenn du dann deine Felsvorsprünge hast, die dann kurioserweise alle mit weißer Farbe gekennzeichnet sind, aber hey, das lass mal nebenbei. Aber gerade beim vierten Teil, wo du dann nochmal in die Vergangenheit des Hauptprotagonisten zurückspringst. Das fand ich so geil gemacht. Und mein Lieblingsteil ist tatsächlich Uncharted 3 von den Dingern, aber die sind alle empfehlenswert. Also wirklich, und Uncharted 2 hat er damals auch nochmal gezeigt, was so möglich ist, wenn man eine PlayStation 3 ausreizt. Und heutzutage kann man die mit 60 Frames, mit hoher Auflösung und natürlich nochmal komplett optimiert in der PlayStation 4 bzw. PlayStation 5 Fassung spielen. Und das kann ich nur empfehlen. Also die Uncharted Collection Teil 1 bis 3 für 7,99 Euro ist schon so mein Highlight gewesen, was ich hier so bei der Recherche rausgefunden habe.
Auch hier noch ganz wichtig, wenn ihr Premium-User seid von nerdpodcast.de, dann könnt ihr ins Archiv gehen, ein bisschen zurück. Da gab es noch die Retro-Show von Chris und mir, Je Oller, Je Dollar. Und da haben wir zu jedem Buchstaben haben wir eine Gaming-Reihe oder ein Game gemacht oder irgendwas. Und bei U haben wir eben Uncharted berichtet.
Ja, genau.
Und das werde ich nie vergessen, dass Chris gemeint hat, so Uncharted ist doch nicht Retro. Und dann habe ich mir erklärt, dass Uncharted 1 zu dem Zeitpunkt so alt ist, wie Dr. Mario zum Release von Uncharted alt war.
Ja, es ist krass, ne? Und das ist auch so ein Punkt, den hast du so schön bildlich erklärt, wie krass sich das entwickelt hat seit Dr. Mario. Und wie wenig es sich entwickelt hat seit Uncharted 2 bis heute.
Ja, aber gut, was soll man machen? Irgendwann sieht es halt einfach nur noch echt aus, dann weiß keine Ahnung.
Ja, richtig, genau. Und ich bin da immer so, ich denke so, wow, also was für eine Faszination das hatte, wenn damals einfach nur so ein Sprite-Charakter noch mehr Details hatte oder noch größer war einfach, ja, und du einfach noch mehr Animationsphasen hattest. Und heutzutage, gibt es Spiele, also wenn wir jetzt schon bei Uncharted sind, dann nenne ich immer gerne Last of Us Part 2, wo einzelne Finger animiert sind oder Gesichtsanimationen nachempfunden sind und so weiter und so fort. Und da fragt man sich dann natürlich schon irgendwann, was kommt denn jetzt noch? Also klar, mehr Partikeleffekte, mehr Details in der Umgebung, wahrscheinlich so kleine Veränderungen, wie jetzt zum Beispiel mit Unreal Engine 5, dass du kein LOD mehr hast, sondern dynamisch wechselnde LOD-Stufen mit diesem Nanite-Verfahren, was aber einen Haufen Leistung wieder kostet. Aber irgendwie, ne, die Faszination, die wir vom Game Boy bis zu der, ich sag mal, dritten 3D-Ära gemacht haben, Xbox 360 und PlayStation 3, ja, ist irgendwie alles schon wieder weg. Und dann denke ich mir so, ja, aber Xbox 360 ist ja auch noch nicht so lange her. Und dann habe ich vor kurzem das 20 Jahre Jubiläumsvideo gemacht zu Xbox 360. Ich denke so, scheiße. Ist ja doch schon wieder eine ganze Weile.
Ja, es vergeht. Ja, eben, man denkt sich nicht.
Ja, ja. Und das ist halt, ja, es ist Wahnsinn. Aber gut, du hast ja sicherlich auch noch was, oder?
Ja, ich habe das letzte Spiel von mir für diese Liste, kostet 9,95 auf Steam, ist auch nur da verfügbar und heißt Slipstream. Das ist ein Arcade Racer und der orientiert sich spielerisch sehr an der Outrun-Reihe von Sega.
Ja.
Das heißt, das Spiel hat zum einen eine sehr coole Driftmechanik, also Driften ist der Kern des Spiels und am Ende von die Races sind so aufgebaut, dass am Ende von einem Abschnitt kann man sich entscheiden, ob man links oder rechts abbiegt, um dann eben in einen neuen Abschnitt zu kommen. Und so teilt sich eben wie so eine Pyramide, wo man im Grunde von hinten anfängt, diese Kurse auf. Und es ist halt so ein Retro-Wave-Style, also so dieses Futuristische mit viel Pastellik und so ein bisschen nicht Cyberpunk-mäßig, aber halt schon so der Vibe, also farblich die Richtung. Und es macht extrem viel Spaß, weil es eben auch so ist ein Arcade-Game im Endeffekt. Also es ist nicht jetzt hier groß mit Tuning oder hier muss ich die perfekte Fahrlinie finden. Klar, natürlich muss man das irgendwie können, wenn man gewinnen möchte. Und so, klar, logisch, ist ein Rennspiel immer noch. Aber er ist einfach hat ein gutes, geiles Spielgefühl mit dem Driften und so, hat auch einen Multiplayer-Modus. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich bin auch ein großer Fan von Outrun. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal Outrun gespielt habt und da Spaß hattet, vor allem auch Outrun 2, dann seid ihr da genau richtig. Es ist halt, ich finde, da ist der Preis fast ein bisschen hoch. Ich fände es noch besser, wenn es so im 8-7 Euro Bereich ist, aber das ist auch so ein Spiel, dass es immer wieder echt im Sale wird dann nochmal günstiger. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, aber nicht jetzt Lust habt, irgendwie 9,95 zu investieren, packt auf die Wishlist und lasst euch alarmieren, wenn es im Sale ist.
Ja, ich finde es halt witzig. Ich gucke hier gerade Gameplay nebenbei und egal, ob du eine Kurve fährst oder einfach geradeaus, du bist immer bei 225 km/h. Es ist...
Ja, das ist geil. Wie im Outrun auch
genau,
so.
Genau. Woran es mich ein bisschen erinnert, ist auch so ein bisschen an Cruisin' USA.
Ja, der Stil ist genauso, stimmt, ja, von Optik her. Ne?
Genau, genau. Und Cruisin' USA war damals auch so eine Traumata-Erfahrung von mir, weil das war ja eins der ersten großen N64-Spiele, wo sie gesagt haben, wir können jetzt Arcade 1:1 umsetzen. Und da hast du dieses Spiel eingelegt und da hast du sofort gemerkt, oh, die Modulgröße, die ja damals nur 4 und 8 MB betrug beim N64, die reicht ja vielleicht doch nicht ganz aus für die komplette Arcade-Erfahrung. Aber es sieht auf jeden Fall mega spannend aus. Jetzt muss ich nur eine kleine Warnung aussprechen. Ich gucke mir dieses Gameplay.
Ganz kurz, sorry. Es gibt's auch für Switch, Xbox und PlayStation. Aus irgendeinem Grund habe ich geschrieben, es gibt's nur für PC, aber so.
Ja, okay. Also ich gucke mir gerade das PC-Footage hier an. Das läuft in 4K und 60 FPS. Und ich muss da eine kleine Warnung aussprechen, denn ich gucke mir das Gameplay jetzt seit 2 Minuten an oder so. Man muss schon ein bisschen gebaut dafür sein, weil diese ultra flüssige Framerate ist speziell, sage ich mal. Also für Leute mit Motion Sickness, die sollten sich dafür vielleicht Gameplay vorher angucken. Weil es ist.
Ja, stimmt, da habe ich gerade drüber nachgedacht, du hast recht, es ist so, es neigt sich auch so, es ist halt ähnlich wie bei Outrun, dass eben die Objekte am Seitenrand, die wirken so gestapelt im Endeffekt. Mhm. Als würde man so an dauernd massiv vielen Säulen vorbeifahren. Richtig, genau. So sieht es aus.
Genau, wahrscheinlich einfach, um nochmal ein bisschen mehr Eindruck für die Strecke zu schaffen. Und für die Geschwindigkeit halt in dem Fall. Aber ansonsten sieht das Gameplay halt super unterhaltsam aus. Ne? Also da das kann man auf jeden Fall machen. Aber Slipstream, sagst du jetzt, kostet 9,95. Du findest es ein bisschen zu teuer. Ich sehe dann immer so ein bisschen die technische Seite noch mit. Und das ist so ein Spiel, ich weiß natürlich nicht, wie es im Originalzustand war, aber ich sag's mal so, dass so ein Spiel so flüssig und mit so einer sauberen Framerate läuft, weil wir haben ja nicht nur 60 FPS, sondern wir haben ja auch Frametimes, die viele Leute immer vergessen. Das muss meines Erachtens nach schon auch so ein bisschen beachtet werden, ein bisschen belohnt werden. Du hast auch so saubere Übergänge, du bist auf einmal in so irgendeiner Schlucht unterwegs und dann wechselt das Bild mitten in eine Stadt rein oder so und es geht direkt nahtlos weiter. Also es sieht schon sehr sauber programmiert aus und ich finde, dafür kann man dann auch ein bisschen das Geld schon rechtfertigen, ne?
Und es für euch ist, es orientiert sich optisch so ein bisschen an diesen SNES-Rennspielen von früher, kann man sagen. Also klar, es ist natürlich wesentlich cleaner und technisch absolut einwandfrei, aber das will es emulieren ein bisschen. Aber du hast vollkommen recht, man unterschätzt, glaube ich, wirklich auch ich, dass das Spiel ja nicht nur flüssig läuft, sondern ja auch noch mit einer hohen Geschwindigkeit. Ja. Also es muss ja schnell viele Daten auch rendern.
Dann richtig, genau. Und vor allem mit das auch zu optimieren, ist dann halt immer so eine Sache. Es gab nämlich jetzt, heute hatte ich erst in der News, dass zum Beispiel das aktuelle Helldivers, hieß das, glaube ich, auf der PlayStation 5. Da haben die Entwickler sich jetzt rangemacht und sind weg von der Festplattenformatierung auf SSDs gegangen und damit konnten sie das Spiel von 150 GB auf 23 GB runterschrumpfen.
Das habe ich gesehen, ja.
Einfach nur, weil die Daten halt nicht mehr doppelt abgelegt werden müssen. Aber trotzdem muss das ja, man denkt immer, ja, da ist ja dann easy, ne? Hast nur ein Sechstel der Daten, aber du musst ja trotzdem das Spiel wieder darauf vorbereiten, weil es ursprünglich gar nicht dafür gemacht war. Und das darf man immer nicht vergessen, wie viel Arbeit dann da immer reinfließt, dass es auch am Ende ein schönes Erlebnis ist. Weil nur ein paar Ruckler bei diesem Spiel, abseits jetzt mal von deinem PC, falls er zu schwach ist oder so, aber abseits mal davon, wenn das Spiel nicht gut optimiert wird, würde auch das ganze Spielerlebnis wahrscheinlich wieder schlechter sein für so ein Spiel. Ne? Sowas muss halt gut optimiert sein. So. Ich habe noch einen letzten. Jetzt weiß ich gar nicht, das ist gar kein Geheimtipp mehr, aber Undertale. Und Undertale ist ein Indie-Rollenspiel, das auf den ersten Blick natürlich aussieht, wie so hätte man auf dem NES machen können. Aber erzählerisch und spielerisch ist es halt in vielen Sachen extrem kreativ. Es hat einen geilen Soundtrack und es wurde, glaube ich, auch nur von der einen Person gemacht. Das Spiel ist auch unter 10 Euro, kostet, glaube ich, 9,99 Euro. Und spricht aber auch sehr viele Themen aus der Realität an. Teilweise arbeitet es mit Humor, es hat moralische Entscheidungen, es hat eine ganze Menge Wärme, wenn man das mal so machen will, aber es geht auch teilweise in ernsthaftere Themen ein, wie zum Beispiel psychologische Störungen und so weiter und so fort, da will ich jetzt ja nichts spoilern. Undertale ist aber auch so ein Ding, das darf vor allem in so einer ersten Folge nicht fehlen, weil es extrem kreativ ist und aus dem engen Umfeld, was es hat, extrem viel macht. Ich hab's mal versucht, im Stream zu spielen. Kannst du nicht machen.
Wieso? So viel Backseat-Gaming?
Ja, weil die Leute kommen dann rein, du musst das und das machen und dies und das und jenes und nee, das ist falsch. Das ist kein Spiel für den Stream, also für alle Kollegen, die vielleicht hier zuhören gerade. Das ist kein Spiel, was man im Stream spielen sollte, weil jeder hat eine eigene Meinung dazu. Du kannst es unterschiedlich, massiv unterschiedlich spielen. Du kannst das Spiel unterschiedlichst bestreiten und jeder denkt sich so, hier muss doch noch was zu optimieren sein. Aber dann macht man sich das Erlebnis kaputt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, ich glaube, zum letzten Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, es war nur auf Englisch verfügbar. Und ich wollte Blueprints übrigens spielen. Siehst du, das wollte ich dir letztes Mal schon erzählen.
Yeah, let's go.
Ja, aber ist ja auch nur auf Englisch.
Ja, stimmt.
Und es nervt mich. Wirklich. Also das ist so, wo ich sage, hey, Indie-Entwickler, schön und gut, aber ey, Text übersetzen, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt keine große Herausforderung mehr. Da gibt es ja mittlerweile, ob gemocht oder nicht, gibt es ja die verschiedensten Tools, die du dann natürlich nochmal nachprüfen musst. Aber die grundsätzliche Übersetzung, wenn du dir keinen professionellen Übersetzer leisten kannst, kannst du sicherlich auch mit einem Patch nachpflegen. Und
ja, aber bei sowas wie Blueprints, wo die Story oder halt die Atmosphäre so wichtig ist, da würde ich wollen, als jemand, der es entwickelt, ja, dass halt, wenn ich andere Sprachen drin habe, dass die wirklich picobello, ja, sind. Was ich meine, das auch, dass ich sicher gehen kann, dass die Atmosphäre genauso eingefangen, ja, werden kann, wie es halt intended,
ja,
ist.
Ja, okay, das stimmt. Den gebe ich dir. Aber das ist jetzt auch.
Und die Rätsel. Die Rätsel sind auch teilweise basierend auf Sprache. Mhm. Das heißt, es macht es dann doppelt schwer, weil ich glaube, es gibt ein Rätsel im Spiel, das würde, ich wüsste nicht mal, wie man es lösen soll. Mit anderen Sprachen.
Oh, okay. Ja, gut. Das mag alles sein, aber ich glaube, ein professioneller Übersetzer würde das auch hinbekommen. Also, wenn der richtig gut ist. Und darauf warte ich gerade noch ein bisschen, weil ich wollte es unbedingt zocken. Und ich bin jetzt auch niemand, der kein. Also, ich moderiere teilweise auf Englisch, ich lese auch, ich höre auch englische YouTube-Videos, aber bei einem Spiel kann ich mich dann nicht aufs Spiel konzentrieren. Das fällt mir schwer.
Mhm.
Und das finde ich verdammt schade. Ich habe es mir halt bei PlayStation Plus runtergeladen und dann hieß es so, nur Englisch. Und ich denke so, das fand ich doof. Ganz ehrlich, also da. Ich habe es dann probiert, ich habe es dann 1-2 Stunden angezockt und ich bin irgendwie nicht richtig reingekommen. Ich weiß nicht warum, ich kann mich dann nicht fallen lassen, weißt du? Und das brauche ich bei so einem Game leider. Ja, aber gut, Undertale, wie gesagt, bevor wir jetzt hier.
Wurde ich nie warm mit leider. Ich hab immer nur Gutes gehört von Undertale und ich weiß, es hat eine riesengroße Fanbase und gibt ja auch den Nachfolger Deltarune.
Ja, genau.
Aber ich wurde noch nie warm leider mit dem Titel, aber ja, vielleicht irgendwann mal nochmal eine Chance geben. Vielleicht ist auch so ein Ding von, wie du gesagt hast, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen und sich die Zeit auch dafür nehmen. Aber
ja, das Ding ist einfach, dass man auch ein bisschen mit der einfachen Präsentation klarkommen muss in vielen Fällen. Es sieht halt in vielen Fällen aus wie ein frühes NES-Game. So. Und das muss man halt auch wollen. Es gibt natürlich auch Abschnitte, die sind da wieder ein bisschen schöner designt und so. Aber zum Beispiel, viele Kämpfe finden einfach vor dem schwarzen Bildschirm statt. So, und dann muss man sich halt so ein bisschen drauf einlassen mit den Texten. Und dann gibt's halt, aber es gibt halt unterschiedlichste Spielmechaniken. Am Anfang wirkt es halt wie so ein RPG im NES-Style. Und dann hast du da teilweise aber auch Minigames drin, wie bei WarioWare. Oder eigenartige Zwischensequenzen, die dann doch wieder irgendwie so ein bisschen in 3D animiert sind, aber der Großteil des Spiels findet wirklich halt in NES-Optik statt. Und das muss man halt auch wollen. Bei NES bin ich immer sehr abgeschreckt, sage ich mal. Ich weiß nicht, warum.
Weil du einfach, du hast einfach Pixel, du hast
ja, sie alle. Nee, also es ist so, ab der Super Nintendo-Generation kriege ich das noch gut hin. So, und bei NES, dann habe ich manchmal so Highlights, zum Beispiel Battletoads oder so, was dann verschieden verschiebbare Ebenen schon hatte und sowas alles, wo ich dachte, wie haben die das denn hingekriegt? Aber es war halt Rare, die kriegen das ja so irgendwie immer hin. Aber teilweise bin ich dann irgendwie auch so ein bisschen raus. Ich weiß nicht warum, es war ja meine erste Nintendo-Konsole, ich müsste dafür übelst die Gefühle haben. Aber so richtig los geht's bei mir erst ab N64. Wahrscheinlich, weil es auch meine erste gekaufte Konsole war und ich immer schon so technikaffin war und 3D und dies und das und jenes und mehr Leistung als ein PC und bla, damals noch. Und bei NES, weiß ich nicht, habe ich nicht so das Herz, aber Undertale ist schon eine schöne Sache, würde ich aber, wie gesagt, nicht mehr im Stream empfehlen. Genau. Wollen wir mal zusammenrechnen, wie viel wir jetzt haben? Ich glaube, wir sind immer noch unter dem Preis eines Vollpreistitels, oder?
Es kann gut sein. Also, ich rechne kurz meine Sachen zusammen. Warte, ich habe 5. Ich nehme die teuerste Version vom Eustache für Steam. Dann sind es 5, 10, 13, 50. Also, ich runde mal ein bisschen auf. 13,50, 24,50. Ich bin bei 35,50 bei meinen Spielen.
Okay, dann haben wir hier Short Hike für 8 Euro. Dann haben wir Townscaper für 6 Euro. Da sind wir bei 14 Euro. Dann haben wir Minimetro. Das, je nachdem, ob man es auf iOS zockt, da kostet es 4,99 €. Aber ich nehme jetzt einfach mal den großen Preis, 9,99 €. Da sind wir bei 24 Euro. Undertale kostet auch einen Zehner. 34 Euro. Und dann haben wir noch
Punktlandung von einem Fullpreis-Game, oder?
Bitte?
Dann haben wir Punktlandung für ein Fullpreis-Game von 70
ja,
Euro.
Ja, wir haben ja noch Uncharted für 7,99 €.
Also, ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr. Aber dafür bekommt man halt unendliche. Also.
Unter dem Preis von einem Nintendo First-Party-Neuspiel, was 80 kosten
ja,
würde.
Ja, aber ich habe zum Beispiel heute Metroid Prime Beyond gekauft für 59,99 € in der Switch 2-Edition. Also, okay. Vielleicht passt Nintendo gerade die Preise auch wieder ein bisschen an, habe ich den Eindruck.
Ja,
wie zum Beispiel bei Animal Crossing, da kostet das Upgrade jetzt kein Zehner, sondern ein Fünfer. Also offensichtlich scheint sich da irgendwas zu bewegen, habe ich den Eindruck. Aber das nur nebenbei. Genau.
Ja, ist doch geil. Also wie geht hier für euch 10 Spiele unter 10 Euro jeweils. Mhm. Ist bestimmt was für euch dabei. Könnt ihr euch was gönnen, vielleicht dann eben für die Feiertage perfekt zwischen den Würstel und Kartoffelsalat und dem der Bescherung und der Familie dann ein bisschen hier reinzocken. Und wir danken an dieser Stelle auch euch, dass wir uns Spiele kaufen können ab und zu. Denn ihr ermöglicht das hier, dass wir das hier machen. Ihr ermöglicht allen Leuten, dass es auch kostenlose Folgen gibt, indem ihr uns unterstützt. Auf nerdpodcast.de findet ihr unseren Steady- und Patreon-Account. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, ein bisschen Geld reinwerfen und damit auch Zugriff erhalten für noch mehr tolle Folgen. Unter anderem eben die Folge über Uncharted, über die ich vorher kurz gesprochen habe. Und darum möchte ich jetzt in der Stelle noch besonders den Supportern mit 10 Euro plus danken. Das wären Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serjoga L., Michael Bormann, Nightbert, Miam 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 Miam, Ape Fiction, Sashi1987, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player N64 Gamer X2, Peter Beugmann, Kefka, Axel Swiss, Seventendo, Kevin Ecker, Kevin F. Und für 15 Euro dabei Janis Just und Pigeon. Vielen Dank an alle unsere Supporter.
Ja, vielen lieben Dank auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Format. Gebt uns da gerne Feedback, was wir...
Und hoffentlich habt ihr Spaß mit den Titeln. Also schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare oder so und auf Discord, ob ihr was euch davon gegönnt habt.
Ja, genau. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir da auch ein bisschen Feedback bekommen von euch. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünschen wir natürlich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.
Genau, richtig. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.